Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wer ist eigentlich schuld daran, dass die Infektionszahlen so stark ansteigen? Naja, also es gibt ja einige, für die das ganz klar ist, wer schuld ist. Die jungen Leute, ne, die immer feiern wollen. Also wir irgendwie. Aber ist es jetzt wirklich so einfach? Also Finger ausstrecken und sagen, ha, ihr mit eurem Party-Hardy, wegen euch steigen die Infektionszahlen. Ranga Yogeshwar, der ist Wissenschaftsjournalist und der sagt, diese Schuldzuweisungen bringen überhaupt nichts. Was wir brauchen, das ist ein Deal.
Wir verlangen auf der einen Seite von den jungen Menschen, hey, haltet euch an die Regeln und schützt uns Ältere. Die jungen Leute wiederum, die sagen, hey Ältere, ändert mal was a puncto Klima, denn da sind wir die Betroffenen, denn ihr seid schon nicht mehr da, wenn wir die Suppe ausbaden müssen.
Mehr zum Deal im frischen Podcast vom Update heute am Montag, den 19. Oktober. Und von was spricht diese Frau hier?
Viele fruchtige Aromen, manche schmecken nach Ananas, manche schmecken ein bisschen nussig, manche so ein bisschen kräuterig.
Das ist Susanne Becker, die ist Pomologin und ist ja wohl klar, wovon die spricht, ne? Von Äpfeln natürlich. Es gibt so viele Apfelsorten, aber wir kennen oft nur 4 oder 5. Und das muss besser werden. Deswegen Apfelberatung bei uns. Wir gucken, welcher Apfeltyp zu euch passen könnte. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Als es losging mit Corona, also so im März, April, da ging es noch nicht um die Frage, wer ist eigentlich schuld daran, dass diese Zahlen jetzt so ansteigen. Jetzt, im Moment, im Herbst ist das anders. Angeblich sind die 20- bis 29-Jährigen dafür verantwortlich, dass es so viele Corona-Infektionen gibt. Nur stimmt das? Kann man das so sagen? Ich spreche darüber mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Ranga, woran liegt es denn, dass die Infektionszahlen gerade so steigen?
Na, es liegt zuerst einmal daran, dass sich das Virus inzwischen regelrecht ausgebreitet hat. Also wir haben eine andere Situation als noch im März, April, wo es diese lokalen Hotspots gab. Aber inzwischen ist es schön verteilt. Das sieht man auch, wenn man sich mal die Covid-19-Fälle der letzten Woche anschaut pro 100.000 Einwohner. Das ist diese schöne Karte vom Robert-Koch-Institut und man merkt, wie ganz Deutschland anfängt, so richtig fleckig zu werden. Also es gibt nicht mehr so die Einzelregionen, sondern man merkt, das verstreicht sich. Man kann noch sagen, die westlichen Bundesländer sind ein bisschen vielleicht intensiver dran als die östlichen.
Und welchen Anteil daran haben jetzt die 20- bis 29-Jährigen?
Na, wenn man sich einfach mal anschaut, wer hat sich infiziert, also die bestätigten Neuinfektionen. Wenn wir so in den April reingehen, dann waren das in der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen so roundabout 4-25% im April. Mhm. Dann gab es die Sommerzeit und da interessanterweise so Ende oder Mitte August stieg der Anteil auf 48%. Das heißt, jeder zweite bestätigte Neuinfektionsfall lag in der Altersgruppe zwischen 15 und 34. Inzwischen geht das aber, muss man fairerweise sagen, wieder runter. Und jetzt kommen wir kurz zur Schuldfrage, denn es gibt ja immer in Krisenzeiten, wer ist schuld daran? Das ist übrigens historisch immer so gewesen. Also bei Pestepidemien waren es die Frauen oder die Juden. Und in ähnlicher Weise gibt es einige, die sich das aufbauen und sagen, boah, es müssen die jungen Leute sein. Natürlich, die Kontaktmatrix, wie man so schön sagt, ist bei jungen Leuten deutlich dichter als bei Älteren. Es gibt Studien zu Beginn der Covid-19-Pandemie, wo in China man das zum Beispiel untersucht hat, festgestellt hat, dass gerade die Jungen, die in der Schule schon viel Kontakt haben, einfach wesentlich intensiver, wenn man so will, sich austauschen können in Bezug auf das Virus als die Älteren. Aber inzwischen muss man vernünftigerweise sagen, das ist einfach der ganz normale Lauf der Dinge. Also man kann ja auch nicht verlangen, dass wir jetzt alle eingesperrt sind in 100%iger Konsequenz. Das wäre ein Wunsch, aber der ist einfach nicht realistisch.
Wenn ich dich richtig verstehe oder deine Aussage jetzt richtig interpretiere, sagst du ja dann, es bringt nichts, jetzt einen Schuldigen auszumachen oder irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen. Was wäre denn besser? Also wie könnten wir alle besser mit dieser Situation umgehen, wenn doch das mit dem Du bist schuld nichts bringt?
Also ich glaube, es gibt zuerst einmal eine ganz klare Tendenz und das ist, dass die schweren Erkrankungen deutlich mehr bei den Älteren stattfinden als bei den Jüngeren. Jetzt könnte man ableiten und sagen, okay, die Jüngeren haben kein Problem damit, aber formulieren wir es doch mal konstruktiv. Wir verlangen auf der einen Seite von den jungen Menschen und sagen, hey, haltet euch an die Regeln, haltet euch, wenn man so will, zurück und schützt uns Ältere. Aber ich bin der Meinung, in heutigen Zeiten könnte man einen Deal machen, denn die jungen Leute wiederum, die sind sehr oft auf die Straße gegangen, gehen immer noch auf die Straße und sagen, hey Ältere, ändert mal was a puncto Klima, denn da sind wir die Betroffenen, denn ihr seid schon nicht mehr da, wenn wir die Suppe ausbaden müssen. Und vielleicht müssen wir eine Art neuen Vertrag, wenn man so will, aufbauen und sagen, okay, die Jungen schützen die Älteren, aber die Älteren kümmern sich vielleicht intensiver um das Thema Nachhaltigkeit und um das Thema Klima, intensiver, als sie das bislang gemacht haben.
Ranga, danke für deine Meinung, für deinen Standpunkt hier im Update in Deutschlandfunk Nova. Ranga Yogeshwar ist Wissenschaftsjournalist und er sagt eben, diese Schuldfrage bringt uns jetzt in diesen Corona-Zeiten nicht weiter. Wichtiger ist die Unterstützung zwischen der jüngeren und der älteren Generation. Wie er sich diesen Deal vorstellt, hat er uns gerade erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Welcher Hund passt zu mir? Das ist so eine klassische Frage, ne, die ihr euch stellt, wenn ihr einen Hund haben wollt. Welche Frisur passt zu mir? Das ist die klassische Frage, wenn ihr vielleicht eine neue Frise haben möchtet. Und welcher Apfel passt zu mir? Das ist die klassische Frage, wenn ihr, wenn ihr nicht immer nur dieselben drei Sorten aus dem Supermarkt essen wollt. Denn genau jetzt ist eigentlich die perfekte Apfelzeit. Denn ab Herbst gibt es wirklich so viele tolle Äpfel. Da müssen wir euch natürlich sagen, welcher Apfel am besten zu euch passt. Und das machen wir zusammen mit unserer Nova-Reporterin Rahel Klein. Rahel, mein Supermarkt, glaube ich, hat maximal 4 Apfelsorten. Eigentlich müsste ich dem ja vors Schienbein treten, weil es gibt noch viel mehr, ne?
Ja, also es gibt geschätzt so 30.000 Apfelsorten auf der Welt und allein in Deutschland ungefähr 2.500, die so bekannt sind. Und bei diesen tausenden Sorten sind wirklich ganz schöne Namen dabei, wo man manchmal nicht weiß, ist es eine Apfelsorte oder ist es doch vielleicht ein Bandname? Ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Ach. Du musst entscheiden, ist es ein Apfel oder ist es eine Band? Okay. Wir starten mit Geheimrat Dr. Oldenburg. Band oder Apfel?
Ach, das klingt geil. Das könnte eine Punkband sein oder so. Ich sag Band.
Könnte eine Punkband sein, es ist aber eine Apfelsorte aus dem Jahr 1897, eine Kreuzung von Minister von Hammerstein und Baumanns Renette. Wer kennt sie nicht?
Okay, noch eine
Nummer
Frage?
Nummer 2, ja? Gloria Mundi, Apfel oder Band?
Wenn ich jetzt Apfel sage, ist bestimmt falsch. Ich sage aber trotzdem Apfel.
Du hast recht, es ist auch Gloria Mundi, ist ein Apfel, wird auch Ruhm der Welt genannt. Yes. Eine schöne Apfelsorte. Okay. Zuletzt noch Cosmic Crisp.
Oh, das weiß ich, weil wir schon mal in Deutschlandfunk Nova darüber gesprochen haben. Das ist so eine neu gezüchtete Apfelsorte. Die ist so besonders crisp eben, also knackig und erhält irgendwie 200 Jahre ungefähr, glaube ich, oder?
Ja, und richtig, richtig rot, wurde in Amerika gezüchtet von 97 bis 2013 an der Washington State University.
Ja, siehst du mal. Jetzt haben wir aber auch wirklich hier alles abgeklärt. Schade, es war gar keine Band dabei, hätte ich auch cool gefunden. Ja. Aber gut, wir sprechen ja auch über Äpfel, ne? Ich meine, diese ganzen Namen, die du jetzt gerade genannt hast, also Cosmic Crisp, okay, aber die andere hier, Gloria Mundi und so, Geheimrat Dr. Oldenburg, ich meine, das sind ja Namen, die haben wahrscheinlich die wenigsten schon mal gehört, wenn sie Äpfel gekauft haben.
Genau, und die gibt es auch in der Regel nicht einfach im Supermarkt. Also bei so ausgefallenen Sorten muss man schon zu einem Hofladen oder auf den Markt oder auch zu einer Streuobstwiese. In manchen kleineren Gemeinden kann man sich dafür ein paar Euro einen Baum für die Ernte ersteigern und dann kannst du halt diese etwas ausgefalleneren Sorten da einen Herbst lang pflücken.
Aber warum gibt es sie nicht im Supermarkt?
Ja, weil sich das wirtschaftlich einfach nicht rechnet. Also die moderneren Äpfel im Supermarkt, die sind halt so gezüchtet, dass die A, gut aussehen, dass die schön rund sind, knackig und saftig und auch sehr lange lagern können, nicht so empfindlich sind. Also Äpfel wie Pink Lady, Elster oder Gala. Diese sogenannten alten Sorten, die sind da oft einfach nicht so robust und werden auch schnell braun. Dabei sind die geschmacklich ziemlich abwechslungsreich, sagt auch Susanne Becker, die ist Pomologin, beschäftigt sich also mit Obstbaukunde.
Es gibt viele verschiedene Aromen da drin, also nicht einfach nur süß oder sauer, sondern viele fruchtige Aromen. Manche schmecken nach Ananas, manche schmecken ein bisschen nussig, manche so ein bisschen kräuterig.
Ja, und diese alten Sorten sind eben früher viel angebaut worden, sind regional entstanden, oft angepasst an das Klima da für bestimmte Zwecke. Also zum Beispiel als Apfelwein, Apfel oder als Backapfel.
Oh, Backapfel kann man bald wieder machen, Herbst, Winter. Das heißt fürs Backen, Kochen eher die älteren Sorten?
Genau, also beim Backen sind Äpfel, die einen höheren Säureanteil haben, oft gut. Es ist eine gute Kombi dann zum süßen Teig. Zum Beispiel ein gelber Edelapfel, ein Klarapfel oder für einen Streuselkuchen zum Beispiel einen Beukenapfel. Der zerfällt auch nicht so leicht, sagt Susanne Becker. Wenn du Apfelwein machen willst, eignet sich ein Bohnenapfel sehr gut oder ein roter Trierer Weinapfel, sagt unsere Pomologin des Vertrauens. Alte Sorten sind aber nicht nur zum Backen oder Kochen gut. Auch AllergikerInnen vertragen die häufig deutlich besser, weil der mehr Polyphenole drin sind. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die für uns gesund sind und Allergene blockieren.
Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, irgendjemand, der uns jetzt zuhört, hat vielleicht noch ein bisschen Platz im Garten oder vorm Haus oder so. Wenn da jemand jetzt Interesse hat und sagt, ich kaufe mir jetzt mal einen Apfelbaum, was könnte man denn da nehmen?
Also nicht die Sorten, die du im Supermarkt kaufen kannst, sagt Susanne Becker.
Also da würde ich wirklich empfehlen, alte, bewährte Sorten zu nehmen. Weil die neuen Sorten, die so im Markt zu haben sind, ich sage jetzt mal Elster, Pink Lady, Pinova, die sind sehr, sehr anfällig für Pilzkrankheiten. Die werden also sehr oft sehr viel gespritzt.
Ja, also die werden dann zum Teil 15 Mal gespritzt, damit die dann überhaupt irgendwie geerntet werden können. Ein Gravensteiner, ein Holsteiner Cox oder ein Luxemburger Triumph, das sind alles sehr robuste, alte Sorten, die man gut im Garten pflanzen könnte.
Rahel, ich habe es ja eben schon verraten, also könnte ich ein Apfel sein oder müsste ich mich für einen entscheiden, würde ich natürlich Berlepsch nehmen, weil ich stehe auf den Namen und ich weiß, dass er gut schmeckt. Welcher Apfel wärst du?
Ich wäre jetzt definitiv Geheimrat Dr. Oldenburg.
Aber jetzt kündige ich dich immer nur noch als Geheimrat Dr. Oldenburg an. Rahel, danke dir. Also die alten Apfelsorten, die ihr haben könnt, vielleicht die euch auch gefallen, die sind richtig gut, vor allen Dingen zum Backen und Kochen, halten sich meistens länger. Kriegt ihr gerne so am Marktstand oder im Hofladen, wie das Ganze funktioniert. Rahel Klein hat es euch erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Christian Lindner ist nicht nur FDP-Chef, er ist auch ein großer Kritiker. Aktuell würden weder Bundestag noch die Parlamente der Länder eine Rolle dabei spielen, wenn es darum geht, festzulegen, wie man die Corona-Pandemie bekämpfen sollte. Und damit ist Christian Lindner nicht einverstanden.
Grundrechtseingriffe sind in unserem Land des Grundgesetzes von den Parlamenten zu beschließen und nicht nur von einer informellen Runde von Frau Merkel mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder. Und deshalb ist unsere klare Erwartung, dass zukünftig über diese Fragen wieder im Bundestag entschieden wird.
Wird am Parlament vorbei regiert? Und was regelt der Bund? Was regeln die Länder? Darüber wird gerade stark diskutiert in Berlin. Auch die Grünen und die Linken fordern, dass der Bundestag wieder mehr beteiligt wird. Und da wollen wir nochmal genauer drauf gucken mit Isabel Borucki von der Uni Essen. Die ist Politikwissenschaftlerin. Isabel, stimmt das? Spielen die Parlamente gerade überhaupt keine Rolle?
Naja, das kann man so jetzt nicht ganz sagen, weil die Parlamente bzw. vor allem auch der Bundestag ja am Anfang der Krise im März durch die Veränderung des Infektionsschutzgesetzes eine wesentliche Rolle gespielt hat und auch die Länderparlamente entsprechende Verordnungen bzw. Gesetze ja erlassen haben.
Okay, du sagst, kann man so generell jetzt nicht sagen. Ich komme noch mal kurz zurück auf Christian Lindner. Der spricht ja von einer informellen Runde, die diese Entscheidungen eben dann trifft. Also Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten und Präsidentin. Ist das nicht ihr gutes Recht, das so zu entscheiden?
Ja, definitiv. Das ist auch ihre Pflicht, weil sie die Exekutive repräsentieren, also sowohl der Länder als auch eben des Bundes. Und nach den geltenden Rechtsstaatsprinzipien handelt die Verwaltung auf Grundlage der Gesetze, die im Übrigen ja die Parlamente verabschieden, was wiederum überprüfbar ist durch Gerichte, wie wir ja bereits bei den Beherbergungsverboten gesehen haben, die ja teilweise gekippt wurden. Und dass sich jetzt die Regierenden ohne die Opposition treffen, ist also meiner Ansicht nach nichts Neues und auch aus anderen Krisen bekannt. Also insofern bringt sich Christian Lindner hiermit natürlich ins Gespräch und rückt sich ja auch medial sicherlich in den Vordergrund und legt auch die Aufmerksamkeit dann bewusst auf die Einschränkung der Grundrechte, die natürlich ohne Frage gegeben ist, das ist klar.
Das haben ja auch schon Gerichte entschieden, dass da eben Einschränkungen waren. Dagegen ist ja auch schon geklagt worden. Okay, dann lass uns noch mal gucken. Was regelt denn gerade der Bund und was regeln die Länder?
Ja, also das ist ja jetzt auch gerade im Moment Anlass einer großen Verwirrung. Und es ist ja auch eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungen einfach im Land unterwegs. Allein wenn wir an die Bußgelder denken, die ja jetzt auch vereinheitlicht werden sollen. Also der Bund hat mit dem Infektionsschutzgesetz den Rahmen vorgegeben. Und die Ausgestaltung dieses Rahmens und die Umsetzung von Maßnahmen innerhalb dieses Rahmens, also die sogenannte Ausführung von Gesetzen, liegt in der Kompetenz der Länder und das haben die Länder auch zu regeln. Und daher kommt dann auch diese Vielfalt in der Ausgestaltung des Rahmens. Und das ist auch ein Teil unseres Föderalismus, muss man so sagen. Und deshalb kommt es eben zu so einer unterschiedlichen und zu so einer Vielzahl unterschiedlicher Regelungen vor allem.
Du hast jetzt dieses Infektionsschutzgesetz gerade schon angesprochen. Also das gehört ja eben auch zur Wahrheit, dass der Bundestag einige Kompetenzen eben da abgetreten hat. Dann kommt jetzt wiederum Jens Spahn ins Spiel, der Gesundheitsminister, der dadurch ja Sonderrechte bekommen hat. Welche sind das?
Ja, das ist eine ganze Reihe, die aber natürlich stehen und fallen mit der Ausrufung des epidemischen Lage von nationaler Tragweite, / Pandemie. Wenn der Bundestag morgen beschließen würde, wir haben es eben damit nicht mehr zu tun, so wie im Juni von der FDP und anderen Parteien vorgeschlagen, wäre sofort dieses Gesetz wieder ausgesetzt, beziehungsweise eben diese Möglichkeit, dass Jens Spahn eben über diese Sonderrechte verfügt, wäre wieder nichtig sozusagen. Und das gilt eben nur für den Epidemiefall, beziehungsweise eben für den Fall, dass eine Krankheit von epidemischem Ausmaß die Bevölkerung gefährdet. Und im Grunde geht es immer um die Diskussion oder die Abwägung zwischen Grundrechten und Gesundheitsschutz. Und im Momentan, das muss man schon ganz klar sagen, überwiegt hier der Gesundheitsschutz. Die Sonderrechte umfassen zum Beispiel auch, dass Corona meldepflichtig geworden ist. Also die Ärzte müssen die Erkrankung samt ihrer Trägerinnen an die Gesundheitsämter melden. Es gibt auch eine Generalermächtigung für die Gesundheitsämter. Das heißt, im Falle eines Falles müssen und können sie alles tun, um eine Epidemie einzudämmen. Und das RKI hat eine herausgehobene Stellung bekommen zur zentralen Koordination. Also insofern, das tangiert alles eine massive Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte. Summa summarum, es sind noch eine Reihe anderer Rechte und Möglichkeiten, die darin enthalten sind. Aber das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass natürlich auch hochsensible Gesundheitsdaten geschützt werden müssen und auch die Einschränkung anderer Grundrechte vorgenommen wurde, schwierig einzuschätzen. Also insofern muss man da tatsächlich mit einem Juristen sprechen, wie lange sowas noch aufrechterhalten werden kann und soll. Aus einer politikwissenschaftlichen Sicht sollte die Einschränkung so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein. Aber dafür gibt es schlicht keinen Präzedenzfall, an dem wir uns orientieren könnten.
Wer regelt was im Corona-Krisenmanagement? Ich habe drüber gesprochen und ihr habt einen Überblick bekommen von der Politikwissenschaftlerin Isabel Buruki.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bettina, wie viele Streicheleinheiten hast du denn schon verteilt heute?
Ja, heute noch nicht ganz so viele, weil wir mitten in der Ernte stecken, aber ansonsten kommen da am Tag schon einige zusammen.
Ja, warum sollen die das nicht auch schön finden, die Kühe, ne? Die machen genau. Dann einen langen Hals, die machen die Augen zu, die schnaufen vielleicht auch ein paar Mal und wirken ganz entspannt. Wenn man Kühe streichelt und ganz sanft mit ihnen redet, dann werden die ganz glücklich. Die Herzfrequenz geht runter und die Tiere entspannen sich. Das hat die Veterinärmedizinische Uni Wien in der Studie rausgefunden. Nur, wer hat bitte schön die Zeit, als Landwirtin oder Landwirt seine Kühe zu streicheln? Und darüber habe ich gesprochen mit Bettina Hüske, die ist Ende 20, ist Landwirtin und hat etwas mehr als 200 Kühe auf ihrem Hof im Münsterland. Also Bettina, hast du wirklich die Zeit dazu? Ernte haben wir gerade schon gehört, da wird die Zeit knapp, aber hast du sonst wirklich Zeit, deine Kühe zu streicheln und mit ihnen zu sprechen, ihnen was Schönes zu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich kann ich jetzt nicht bei unseren Kühen an jeder Einzelnen vorbeigehen und jeden Morgen einen schönen guten Morgen wünschen. Aber während der Stallarbeit hat man ja sowieso ja die Aufgaben, die Tiere zu beobachten, schauen, ob sie gesund sind. Und da bleiben immer einige Minuten, um einfach mal stehen zu bleiben und, wie gesagt, zu streicheln, einmal kurz den Arm um die Kuh zu legen.
Das machst du dann mit den Kühen tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
Wie reagieren die dann darauf?
Jetzt kommt immer auf den Charakter der Kuh an. Einige finden das total klasse und legen dann auch wirklich schön den Kopf einmal um den eigenen Körper drumherum und genießen das richtig und fordern das auch teilweise ein. Wenn man weggeht, dann laufen sie einfach hinterher und sagen, hey Bauer, ich bin noch nicht fertig, mach noch mal ein bisschen weiter.
Ja.
Genau, und es gibt natürlich aber auch andere, es ist genau wie Menschen, es gibt bei Kühen auch unterschiedliche Charakterzüge, die das ja eher nicht wollen, weil sie vielleicht ein bisschen nervöser sind. Genau.
Also das heißt, nicht jede Kuh wird gerne gestreichelt oder zugequatscht, ja? Die haben da schon so ihre persönliche Grenze auch und signalisieren dir das ganz deutlich.
Genau. Wie gesagt, der Charakter von Kühen ist so individuell. Also man kann sich das, glaube ich, erstmal gar nicht vorstellen, weil jede Kuh ja irgendwie gleich aussieht für Außenstehende. Aber so als Landwirt, wenn man damit jeden Tag umgeht, dann kennt man schon nach der Zeit den Charakter und kann sie auch einschätzen. Und ich versuche auch ein bisschen mit Streicheleinheiten, wenn wirklich sehr nervöse Tiere dabei sind, dass sie dann auch einfach ruhiger werden. Und das klappt auch.
Wenn du jetzt von so einem Studienergebnis hörst, wie aus Wien, was bringt denn dir das eigentlich? Also hast du da wirklich so einen Erkenntnisgewinn raus oder was machst du jetzt damit, wenn du sowas hörst?
Ja, also für mich war es im Prinzip erstmal nur eine Bestätigung, dass ich mich darüber freue, dass ich eine Berechtigung habe, einfach im Stall zu stehen und meine Kühe halt zu streicheln, um mit denen zu quatschen. Ansonsten glaube ich, dass den meisten Landwirten durchaus klar ist, dass man, wenn man ruhig ist und ja mit Ruhe durch den Stall geht und die Kühe auch da mal liebevoll betreut, dass es den Kühen dann besser geht. Also ich glaube, das ist jetzt für Landwirte direkt erstmal nichts Neues, aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, vielleicht auch für Mitarbeiter oder Großbetriebe zu wissen, dass eben dieser direkte Kontakt zum Tier da sein muss.
Was würdest du denn sagen, was macht deine Kühe sonst noch glücklich? Was hast du so für Tipps, wenn du merkst, so, oh, heute ist die Kuh nicht gut drauf, was machst du dann?
Ja, erstmal schaue ich sie natürlich genau an und ich glaube, das ist dann genau wie beim Arzt, beim Menschen, dann wird halt einmal ein Rundumcheck gemacht, ob irgendwas halt quer sitzt, ob vielleicht an der Gesundheit Schwierigkeiten sind, die Kuh Fieber hat. Und ansonsten ist halt eine Kuh ein sehr, sehr langweiliges Tier. Sie lebt 365 Tage im Jahr.
Die arme Kuh, zum Glück kann die das nicht hören, wenn du das jetzt sagst.
Ja, aber die Kühe lieben wirklich auch bewiesenermaßen einfach die tägliche Routine. Mhm. Die wollen ganzjährig das gleiche Futter haben, die wollen den Stall immer gleich haben. Also so Umstallungen sind meistens auch ein bisschen stressig. Und wenn man denen das so hält und auch wirklich ruhig im Stall ist und dass eben auch alle auf dem Betrieb ruhig sind, dann hilft das den Kühen schon am meisten.
Also bitte keine unnötige Aufregung für die Kuh. Richtig. Bettina, danke dir. Bettina Hüske, Landwirtin aus dem Münsterland im Deutschlandfunk Nova Update. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, über das, was Kühe glücklich macht, Streicheln und freundliche Ansprache nämlich.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wenn Ämter und Behörden wegen Corona lange zu hatten und deshalb wichtige Dokumente nicht rechtzeitig eingereicht werden konnten, dann kann das für MigrantInnen schnell existenzbedrohend werden. Oder wenn es wegen Corona keine Sprachkurse gegeben hat, keine Integrationskurse, dann macht es das Ganze natürlich nicht einfacher, hier in Deutschland anzukommen. Wie kann das besser laufen? Das wurde heute unter anderem besprochen beim 12. Integrationsgipfel. Natürlich alles virtuell. Die Bundeskanzlerin hat sich also zusammengeschaltet mit rund 120 VertreterInnen aus Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften, Politik und Wirtschaft, all die waren dabei. Und jetzt gibt es unter anderem zwei Vorschläge der Bundesregierung, mehr digitale Sprachkurse und Beratung über soziale Netzwerke. Würde das helfen? Ich habe nachgefragt bei Birte Lange, die arbeitet als Flüchtlingsberaterin beim Kölner Flüchtlingsrat. Es ist eine unabhängige Beratungsstelle für Flüchtlinge. Frau Lange, Sprachkurse konnten nicht stattfinden wegen Corona. Es hat weniger Beratungsangebote gegeben. Würde es den MigrantInnen helfen, wenn das digital angeboten werden würde?
Ich denke, was vorangeschaltet werden müsste, wäre die Frage, ob Zugang zu dem digitalen Angebot da ist. Denn da hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass speziell in Flüchtlingsunterkünften, zum Beispiel auch bei Schulkindern, die Endgeräte nicht verfügbar sind und auch die Zugänge ins Internet, stabile Internetverbindung, ist in Köln in der Kommune nicht überall sichergestellt. Das wissen wir in den Flüchtlingsunterkünften.
Das heißt, das ist ein gutes Vorhaben, aber eigentlich müsste man erstmal an einer anderen Stelle ansetzen.
Genau.
Ja. Wie könnte das denn aussehen? Was meinen Sie? Also wie kriegt man es hin, dass man eben möglichst viele MigrantInnen mit einem Endgerät versorgt? Ist das überhaupt möglich?
Ich glaube, zum Teil sind Endgeräte schon da, als Handy, Smartphones zumindest. Also ist die Frage, wie der Kurs zugänglich gemacht wird. Sichergestellt werden muss eben auch überhaupt die Internetverbindung. Das haben wir jetzt festgestellt. Das ist tatsächlich schon die erste Hürde. Und da ist die Kommune gefragt, dass eben auszubauen in den Unterkünften. Wir haben zum Teil Unterkünfte, da gibt es nur in Gemeinschaftsräumen Zugang zum Internet. Das ist jetzt natürlich unter den Abstandsregelungen auch schwierig, da sich zu versammeln und zu mehreren im Internet zu sein. Genau, und man müsste sich überlegen, kann man Laptops anschaffen und ausleihen für den Kurs und ähnliches natürlich auch, weil nicht alle Endgeräte, die jetzt zurzeit zur Verfügung stehen, natürlich für den Kurs geeignet wären, denke ich.
Was waren denn jetzt für Sie so eigentlich die größten Probleme in den vergangenen Monaten? Womit hatten Sie zu kämpfen? An welchem Punkt war es schwierig, eben tatsächlich weiterhelfen zu können?
Schwierig war auch für uns, die Behörden und Ämter zu erreichen. Zum Teil haben die Geflüchteten uns erreicht und konnten ihre Anliegen vortragen. Wir sind ja aber als Flüchtlingsberatung auch darauf angewiesen, mit den Behörden zu kommunizieren. Wir haben zumindest die Fähigkeiten, diese schriftliche Kommunikation, die zurzeit gefordert wird, durchzuführen, sind ja aber auch darauf angewiesen, dass auf uns reagiert wird. Und das hat in Einzelfällen sehr, sehr lang gedauert. Und da kam es zu Leistungszahlungsstopps. Es gab Personen, die länger kein Aufenthaltspapier hatten, obwohl die Anträge rechtzeitig gestellt wurden. Kinder, die nicht rechtzeitig beschult werden konnten, die im Rahmen von Familienzusammenführung noch angekommen sind und so weiter. Also das war dann auch für uns dann schwierig weiterzuarbeiten, auch wenn die Leute uns erreicht hatten.
War das denn tatsächlich in Einzelfällen vielleicht auch existenzbedrohend?
Ja, sicherlich. Also wir haben einzelne Fälle hier begleitet, da sind mehrere tausend Euro Rückzahlungen dann erst nach Monaten erfolgt durch Sozialamt oder Jobcenter. Und da ging es tatsächlich in der Überbrückung nur, dass Ehrenamtsinitiativen Geld gespendet haben, sich Geld von Verwandten geliehen werden konnten, die vielleicht schon in Arbeit waren.
Also die dann erstmal kurzfristig eingesprungen sind, bis dann letztendlich die Hilfe gekommen ist.
Genau. Hm. Und das hat mehrere Monate gedauert, bis das überhaupt nachgezahlt wurde.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach nötig, also damit Geflüchtete in diesen Zeiten, ich spreche natürlich von Corona, nicht noch zusätzlich mit so vielen Problemen bei der Integration zu kämpfen haben? Was sagen Sie?
Ich denke, die Zugangsbarrieren müssen verringert werden, um Menschen in den Ämtern zu erreichen. Wir haben das in Köln gerade so, dass es schriftlich möglich ist, das Ausländeramt anzuschreiben oder auch schriftlich einen Termin im Sozialamt zu vereinbaren. Das ist schon eine Barriere, die viele Geflüchtete nicht bewältigen können. Und für andere Dienstleistungen, wenn ich mein Fahrzeug anmelden möchte, kann ich online einen Termin vereinbaren. Wenn sowas möglich wäre, auch vielleicht mit einer Übersetzungsfunktion auf der Website, wird das sicherlich den Zugang überhaupt erleichtern. Und das wäre natürlich wünschenswert. Mhm. Auch, dass man vielleicht auf anderen Sprachen eine E-Mail schreiben kann und die wird verstanden.
Also auch die Integration leidet unter der Corona-Pandemie. Ich habe nachgefragt und darüber gesprochen bei Birte Lange, die arbeitet als Flüchtlingsberaterin beim Kölner Flüchtlingsrat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich lernt man das ja schon ganz, ganz früh, ne? Mama, Papa, Oma, Opa, sogar euer Hamster, alle sagen das. Du sollst nicht lügen. Ja. Und was passiert? Wir lügen trotzdem. Also so kleine Alltagslügen, ne, die einem das Leben erleichtern, kennt ihr auch. Freundin fragt, wie findest du meine neue Frise? Und obwohl ihr die überhaupt nicht schön findet, sagt ihr, ja, ist super, weil ihr wollt keinen Stress und hey, es sind nur Haare. Ne? Aber Lügen, auch das wissen wir, sind natürlich steigerungsfähig. Es gibt eben nicht nur diese kleine Alltagslüge oder auch Notlüge, sondern manche Lügen sind so krass, das ist dann schon Betrug. Die New York Times, die hat sich jetzt eindeutig dazu geäußert, wen die Menschen in den USA wählen sollen zum Präsidenten, beziehungsweise wen sie nicht wählen sollen, nämlich Donald Trump. Einer der Gründe, er hat zu oft gelogen.
Dass es Donald Trump mit der Wahrheit nicht immer ganz so genau nimmt, das war schon bei seiner Amtseinführung klar.
This was the largest audience to ever witness an inauguration, period. Both in person and around the globe.
Der Präsident habe für seine Zeremonie das größte Publikum aller Zeiten angezogen, sowohl vor Ort als auch in den Medien. Und damit basta. Das ließ er seinem Pressesprecher Sean Spicer im Weißen Haus verkünden. Naja, die Bilder zeigten etwas anderes. Und im Lauf der Zeit kamen weitere Unwahrheiten dazu. Obama sei nicht in den USA geboren worden, Windräder verursachten Krebs. Und Corona ist nicht schlimmer als eine normale Grippe.
This is a flu. This is like a flu.
Dabei wusste er über die Wahrheit schon viel früher Bescheid, wie der Journalist Bob Woodward nachgewiesen hat. Im März 2020 hat er mit dem Präsidenten telefoniert und da sagte er:
This is more deadly. This is deadly stuff.
Und er ergänzte:
I wanted to always play it down. I still like playing it down.
Yes, sir.
Because I don't want to create a panic.
In der Politik ist das Lügen also ganz eindeutig fehl am Platz. Politiker haben ja den Auftrag, sich um Recht und Gesetz zu kümmern und um den Besitz der Öffentlichkeit. Das heißt, was ein demokratischer Amtsträger sagt, das geht alle an. Im Privatleben ist die Lüge dagegen gang und gäbe.
Es ist schwer, sich vorzustellen, wie eine Gesellschaft ohne Lügen aussehen würde. Es gäbe wahrscheinlich weniger Geheimnisse oder man müsste sich darauf einigen, dass man nicht nach Dingen fragt, die einen nichts angehen.
Sagt die Psychologin Jeanette Schmidt, die ein Buch über das Lügen im Alltag geschrieben hat. Und da gibt es einfach Dinge, die noch wichtiger sind als die Tatsache, dass das, was ich sage, auch das ist, was ich denke.
Zum Beispiel Höflichkeit und Takt. Das sind so Bereiche, wo man auch schon Kindern beibringt zu lügen und sich dann wundert, wie gut die das lernen. Also der Klassiker wäre, dass man das Kind bittet, sich bei irgendeiner Tante für ein ganz schreckliches Geschenk artig zu bedanken und zu behaupten, es hätte ihm gefallen. So lernen Kinder soziales Lügen.
Es gibt unterschiedliche Studien, die unter die Lupe genommen haben, wie oft wir solche Lügen benutzen. Und die einen sagen, jeder Mensch lügt 2-mal am Tag. Andere gehen davon aus, dass jede und jeder täglich 25 Lügen verbreitet. Und das macht dann unter Umständen durchaus Sinn.
Ja, es kommt wirklich darauf an, wie die Regeln sind. Also wenn eine Gesellschaft die Regel besteht, dass man vor allen Dingen auf die wechselseitigen Gefühle Rücksicht nimmt, dann kann es durchaus auch Situationen geben, wo man in der Klemme ist und wo man sagt, okay, jetzt verletze ich den, wenn ich ihm die Wahrheit sage, oder ich muss es irgendwie beschönigen. Aber es gibt wieder andere Bereiche, wo man das gar nicht gerne hat, auch gar nicht gerne geschont werden möchte und lieber die Wahrheit wissen will.
Mehrmals am Tag müssen wir uns also die Frage stellen, meint er oder sie das jetzt eigentlich ernst oder werden wir hier gerade angelogen? Und um das rauszufinden, gibt es natürlich alle möglichen Methoden. Die einen analysieren die Wortwahl, andere die Körpersprache und die ganz Skeptischen würden am liebsten mit einem Lügendetektor herumlaufen. Am Ende bleiben diese Methoden aber alle reine Vermutungen, meint der Neurowissenschaftler Henning Beck.
Also ganz ehrlich, die Übersichtsstudien zu dem Thema zeigen, das kann man eigentlich nicht erkennen. Manchmal kann man das so erahnen, also lügende Personen ändern häufig ihre Gesprächsführung. Lügende Personen haben häufig auch so bestimmte Gesten, um sich selber zu kontrollieren, also fassen sich häufiger ins Gesicht oder dergleichen. Aber das ist wirklich sehr schwer und dieses typische, ein Lügner, keine Ahnung, der fasst sich immer an die Nase, also alle Leute, die sich an die Nase fassen, lügen oder sowas. So einfach ist es nicht.
Und auch diverse Tricks, die man sich früher hat einfallen lassen, sind eher unzuverlässig. Im Mittelalter zum Beispiel sollte ein Stück Brot dabei helfen.
Das ist ein sehr alter Lügentest. Wenn man nicht wusste, wer lügt vor Gericht oder sowas, dann hat man den Leuten was zu essen gegeben. Und die Person, die das Brot einfach schnell runtergeschluckt hat, die hat die Wahrheit gesagt. Und die lügende Person, die hat unter Stress einen trockenen Mund und kaute an dem Brot rum und die hat eben langsamer das Brot gegessen, weil sie einfach unter Stress war. Aber nicht jeder Stress ist ja auch eine Lüge.
Tja, und bei manchen Personen gilt, nicht jede Lüge führt gleich zu Stress. Donald Trump ist da so ein Beispiel. Wenn der jedes Mal gleich ins Schwitzen kommen würde, wenn er die Unwahrheit sagt, dann bräuchte er wahrscheinlich eine ganze Dose Deo am Tag. Die Washington Post hat er nämlich mal mitgezählt und sie hat ihm bis Juli dieses Jahres satte 20.000 Lügen seit Beginn seiner Amtszeit nachgewiesen.
Unser Nova-Reporter Martin Krinner darüber, warum wir lügen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.